Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mustafa Termosolak-Czolo.
Und mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Henning Lorenz.
Da bist du ja schon wieder. Du warst doch schon mal hier.
Ja, genau.
Hast du den Weg wieder gefunden?
Ja, habe ich.
Also wir laden euch auf jeden Fall ein zu einem gemeinsamen räuberischen Espresso und wir sitzen heute wieder zu dritt hier.
Ja, und ich habe diesen Einleitungstext vergessen.
Ja, aber jetzt habe ich ihn ja gesagt. Das ist doch nicht schlimm.
Nehmt mir das bitte nicht übel, dass ich...
Das nicht.
Okay. Hashtag Marty McFly, Hashtag Black Mirror und Hashtag Iron Man.
Genau, wir fahren heute Fahrrad, laufen und schwimmen. jetzt ist der Groschen gefallen.
Ja. Ich habe schon mal vorab gelacht.
Der war gut, so. Ja.
Hashtag Black Mirror. Ich weiß, der Hype um diese Sci-Fi-Serie, die verschiedenartige Auswirkungen der Verwendung von Technik und Medien auf die Gesellschaft thematisiert, ist ja schon herum.
Es ist schon sehr dystopisch eigentlich alles, ne?
Ja, ich weiß, es ist schon rum. Und ich habe aber letztens, das kann man bei dieser Serie machen, man kann sich die Folgen einzeln ansehen, weil das immer so abgeschlossene Geschichten sind. Und ich habe mir erst letztens wieder diese Smartlens-Folge angeguckt und dachte mir, das liefert eigentlich genug Stoff für eine eigenständige räuberische Espresso-Folge. Henning, kennst du Black Mirror?
Ja, also Black Mirror habe ich schon, ja, als es in Deutschland rauskam, alles geguckt und verschlungen, Binge-Watching. Ja, super Serie.
Ich kenne die Idee der Serie.
Ich schaue dich so erwartungsvoll an.
Das Komische ist ja, dass ich mich ja tatsächlich mit Dingen beschäftige, wo die Technik vorausgeht und wir mit dem Recht so ein bisschen gucken müssen, kommen wir eigentlich hinterher? Wie ist diese Serie an mir vorbeigegangen?
IoT, ich weiß es nicht. Ja. Kannst du ja noch nachholen. Wir werden hier bestimmte Aspekte, die auch in der Serie eine Rolle gespielt haben, aufgreifen. Mir ging es eher darum, eigentlich wirklich nicht irgendwie um so eine Zukunftsvision bzw. Dystopie, die wir jetzt durch verschiedene Entwicklungen, wie sich das Recht entwickeln könnte und so weiter, dafür ist, sage ich mal, auch nicht genügend Raum hier in diesem Format, sondern mal wieder, ich bin hier einfach gestrickt, die trivialen Fragen. Ja, also was könnte oder wie könnte sich in naher Zukunft das Recht entwickeln? Welche Innovationen könnten vor allem natürlich dann auch wieder das Strafrecht vor gewisse Herausforderungen stellen? Insofern sind wir wirklich tatsächlich in bestimmten Belangen auch bei deinem Thema, Stichwort Internet of Things. Aber ich habe mir da ein paar Fälle rausgesucht und Anmerkungen vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte die beiden Kollegen hier schon mal gebeten, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, welche potenziellen Erfindungen das Alltagsstrafrecht, das alltägliche Strafrecht eben beeinflussen könnten. Ich bin auch deswegen, das vielleicht auch noch darauf gekommen, Hashtag Marty McFly, da reist er ja zurück ins Jahr 2015 im zweiten Teil.
Also zurück deshalb, weil er ja zunächst in die Vergangenheit reist, aber dann ja wieder zurück
eigentlich
in die Zukunft will.
Ich weiß es gar nicht. War es nicht so, dass es irgendwie 1985 losgeht?
Ja, aber einmal ist er doch ganz weg und will zurück in die Zukunft. Okay. Der ist doch am Anfang, oder?
Ja.
Ich habe den Film nicht gesehen. Aha, aber bei Black Mirror hier haten, ja?
Da bin ich nicht alt genug für.
Ach so.
Gut. Jungs. Ich fand das ja deswegen so faszinierend, also im zweiten Teil, welche Vorstellungen man immer von der Zukunft in der Vergangenheit hat und das dann sozusagen mit der jetzigen Gegenwart dann abgleichen kann. Also es ist beispielsweise so, dass ja in diesem Film 2016 die Leute irgendwie diese coolen Nike-Schuhe haben, die sich dann irgendwie der Fußform irgendwie anpassen.
Ja.
Dann gibt es diese Hoverboards und ganz große Augmented Reality und Hologramme und so weiter. Und auf der anderen Seite gab es dann noch den Almanach und das Faxgerät.
Das Faxgerät gibt es ja gerade in unserer Branche wirklich noch.
Ja, ist unersetzlich.
Ja.
Ich wollte eben gerade sagen, was eigentlich mit der elektronischen Akte passiert. Aber ja gut, darüber können wir noch an anderer Stelle diskutieren. Fangen wir mal direkt mit der Folge an, die mich auf die Idee jetzt dieses Formats gebracht hat, diese Smartlens-Geschichte. Mhm. Also es war wirklich wohl so, ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gibt schon solche Kontaktlinsen mit Mini-Displays und vielleicht auch schon Mini-Cams, die dann vielleicht auch alles aufnehmen können und dann in eine Cloud hochladen. Und so war es in dieser Folge letztlich auch.
Genau.
Man konnte alles, was man sieht, speichern unmittelbar. Und es wurde auch in einen Cache, in so eine Art Zwischenspeicher gespeichert. Und konnte man im Nachhinein eben entscheiden, archiviert man das jetzt oder nicht. Das hat ja irgendwo seine Vorteile. Ist einerseits cool, weil man hat keinen Filmriss mehr.
Ja.
Beziehungsweise man kann das dann irgendwie so rekonstruieren.
Man kann aber auch, man das immer sehen, ja.
Man kann auch nicht mehr sagen, ah, das habe ich leider vergessen oder so. Das ist ja eigentlich eine gute Ausrede oft, ne?
Genau, also vielleicht auch der Traum eines jeden, einer jeden Staatsanwaltschaft, vielleicht auch umgekehrt aus Sicht der Verteidigung. Alles ist rekonstruierbar. Man kann beispielsweise bei einer Kneipenschlägerei etwa, könnte man dann irgendwie die ganzen Zeugen oder die ganzen Leute, die dort waren, könnte man dann irgendwie dazu holen und dann sagen, komm, laden Sie jetzt mal kurz die letzte halbe Stunde hoch, wer hat wen zuerst provoziert, wer hat zuerst zugeschlagen, und schon hat man das Problem der, sag ich mal, widersprüchlichen Aussagen nicht mehr, sodass man das Verfahren einstellen muss. Ja, aber es macht einem auch irgendwie Angst.
Ja, und es macht einem auch deswegen so ein bisschen Angst, weil zumindest in Ansätzen wir das jetzt auch schon haben. Wir erinnern uns an den Fall, wo tatsächlich bei so einer Schlägerei sich an die Betreiber der Luca-App gewandt wurde und die dann entsprechende Einwahldaten mitgeteilt haben von Leuten, die zu diesem betreffenden Zeitraum, dem Tatzeitraum, in dieser Kneipe waren. Und die haben dann Post von der Staatsanwaltschaft bekommen und wurden als Zeugen geladen. Beziehungsweise man hat natürlich auch noch Beschuldigten gesucht. Ne?
Also es ist letztlich ja auch so, dass wir auch losgelöst auch von dieser Luca-App, ich dachte, das hast du, glaube ich, schon vorhin mal so angesprochen.
Mit dem Mobiltelefon?
Ja,
naja, so werden ja zum Beispiel auch Einbruchserien aufgeklärt, weil man eben sieht, immer da, wo in, sagen wir mal, auch dünn besiedelten Gebieten wenig Mobiltelefone regelmäßig in den jeweiligen Funkzellen eingewählt sind, und wenn dann immer verschiedene Nummern gerade dort sind, wo dann eine Einbruchserie stattfindet, ist so auch in Bayern, sind dort, also weiß ich selber von Fällen, die so schon aufgeklärt wurden. Also.
Aber Stichwort, wenn ich jetzt schon mal den Spezialisten hier habe, was die Eingriffsermächtigungen angeht, die werden ja auch nicht gerade jetzt angepasst sein, vor allem wenn wir jetzt überlegen, du hattest mal einen sehr schönen Fall im Kontext eines Autounfalls, also wo es dann um die Gewichte beziehungsweise wer sitzt wo und so weiter.
Genau, es gibt Fälle, wo man dann feststellen konnte, dass Fahrer und Beifahrer Platz getauscht haben, weil die Sitzsensorik das Gewicht misst. Und dann wusste man, dass nach dem Unfall die Plätze getauscht worden sind und eigentlich jemand anders gefahren ist. Das kann ja gerade auch im Zusammenhang mit Alkoholisierung während des Unfalls und so weiter eine Rolle spielen. Und da wird, also auf Fahrzeugdaten wird zugegriffen, und auch auf, da lassen sich ja andere
Konstellationen. Wird zugegriffen, ist das eine?
Genau,
darf
aber
man zugreifen?
Das ist eine komplexe Frage, und okay, da spielt sicher Selbstbelastungsfreiheit eine Rolle, da spielt eine Rolle, passen eigentlich die Normen, die wir da haben, auf diese tatsächlichen Gegebenheiten. Also ich sage gerne so ein bisschen überspitzt, dass die Technik und die reale Welt der juristischen Welt oder der Strafrechtswelt da so ein bisschen davonzulaufen droht.
Das war im Berliner Raserfall auch tatsächlich so, dass die Geschwindigkeiten anhand der Motordaten, oder da gibt es offensichtlich so eine Geschwindigkeitsmessung, auslesen konnten. Das hatte mich damals schon gewundert in dem Urteil, dass sie so ganz klar sagen konnten, eine Geschwindigkeit von, und dann war irgendwie die Höchstgeschwindigkeit 161 Stundenkilometer. Ich dachte mir, gab es da einen Zeugen, der gut schätzen kann? Oder?
Nee, also das lässt sich vor allem zum einen bei den jetzt auch europaweit vorgeschriebenen Unfalldatenschreibern rauslesen, aber auch generell aus dem Smartcar, was ja alles Mögliche erhebt. Ja. Und jeder, der jetzt ein neues Fahrzeug kauft, da werden ja zig Daten erhoben, zig Parameter. Man konnte aber das auch schon früher, also es lässt sich schon seit Mitte der 90er, glaube ich, also noch länger, aus den Daten, wie schnell ein Airbag auslöst, herauslesen, wie schnell das Fahrzeug war, ob gebremst wurde. Und selbst wenn man, das ging schon früher los, auch bei dem Carsharing, also da gibt es auch Fälle in Köln, Raserfälle, ich glaube in Köln und auch Berlin, wo dann aus den Carsharing-Daten einfach rausgelesen wurde, wann wie schnell beschleunigt wurde, und dann lässt sich das natürlich super rekonstruieren. Ne?
Jetzt kann man ja die Eingriffsermächtigungen sicherlich auch dann diesen technischen Gegebenheiten anpassen. Das ist ja das, was wir auch in der StPO nach und nach beobachten, und deswegen heißen ja auch die Normen nicht mehr nur Paragraph 100, sondern inzwischen auch Paragraph 100k und so weiter. Aber die Prinzipien des Rechtsstaats, die bleiben doch gleich.
Die bleiben gleich und die sollten auch, wenn wir jetzt mal die Technik noch ein Stück weiter spinnen und mal von dem, was wir jetzt schon haben, weitergehen, auch bei den Smart Lenses, um mal den Bogen wieder zu schlagen, auch gleich bleiben.
Ja.
Denn die Frage ist natürlich, wo greifen wir denn da alles ein? Also gerade auch Kernbereich und muss dann der Polizeibeamte, der dann das Gespeicherte, was auf der Linse drauf ist, ausliest, dann die Augen zumachen, wenn man da jetzt sieht, wie derjenige irgendwie, keine Ahnung, unter die Dusche geht oder so.
Oder aufs Klo oder was auch immer. Da gibt es ja diesen Trias. Also nehmen wir mal wirklich diesen Extremfall. Wir haben einen Mord, und wir haben so eine Smart-Kontaktlinse des Mordopfers und da ist noch alles unmittelbar im Cage gespeichert. Und jetzt ruft man das ab und speichert das dann ab und will das dann irgendwie vorführen beziehungsweise dann in die Hauptverhandlung praktisch irgendwie verwerten. Verwertungsverbot, ja, nein? Sagen wir mal, es gibt wirklich so eine formelle Eingriffsermächtigung dafür nochmal im Speziellen. Ich meine, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man jetzt nach heutigem Recht, wenn es solch eine Smart Lens gäbe, wahrscheinlich
Irgendwelche es sich sicher konstruieren.
Genau, so weit deuten könnte, dass es grundsätzlich erstmal funktioniert. Dann wird man wahrscheinlich irgendwie so sagen, Tathandlungskatalog, beziehungsweise Tatkatalog und besonders schwerwiegende Taten und so weiter.
Wenn es auf einer Cloud gespeichert ist, kommt man darüber ja gerne auch über 100B vielleicht
zum
dran.
Zum Beispiel.
Man kann auch direkt die Übertragung anzapfen, ist dann vielleicht bei 100A. Und die Frage ist dann natürlich, wie ist das mit der Qualität dieser Daten?
Ja.
Und da spielt Kernbereich, Nemotenetur sicher eine Rolle.
Ich habe in dem Zusammenhang auch so ein bisschen daran gedacht, wenn du das vorhin gesagt hattest, dass das ja auch möglicherweise nur in der Cage gespeichert ist, also vorübergehend, also in dieser Black Mirror-Folge. Ich entscheide mich dagegen, dass es dauerhaft gespeichert wird.
Genau.
Und wir haben ja diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Tagebuch. Mhm. Und in späteren Entscheidungen hat er auch immer wieder betont, warum das zum Beispiel bei Gesprächen, die abgelauscht werden, also kleiner Lauschangriff,
oder auch das Selbstgespräch.
Das Selbstgespräch im Auto, und dieser verrückte
deswegen
Fall.
Deswegen finde ich es wichtig.
Also das flüchtige Wort.
Ja.
Und ich sag mal, wenn ich das kurzzeitig aufspeichern für meine eigenen Zwecke, aber sicher ist, dass das verloren geht, dann ist das
ich immer noch entscheiden kann, will ich es abspeichern
oder nicht. Genau, dann ist es eigentlich auch flüchtig. Das ist nicht für außen gesehen. Das ist nicht wie beim Tagebuch, wo das in der Außenwelt drinne ist, wo es natürlich auch erstmal nur für mich ist, aber wo es körperlich erstmal vorhanden ist und auch auf Dauer angelegt ist. Also das ist schon
deswegen problematisch. Deswegen Intimsphäre, und dann würde ich jetzt schon sozusagen antizipieren wollen, Beweisverwertungsverbot, auch bei einem Mord.
Ich würde trotzdem auch schon antizipieren wollen, dass es Gerichte gäbe, die das akzeptieren würden als
Beweismittel.
Ja. Weil man natürlich auch verstehen muss, was ja ein ganz normaler Mechanismus auch ist, dass es eine Hürde gibt zu sagen, ich weiß, ich habe hier jemanden, der diese Tat begangen hat, und es ist dann natürlich schwer zu sagen, aber
das ist natürlich
Prinzipien des Rechtsstaats.
Ja, genau, dieses Problem werden wir immer haben. Es kann nicht sein, dass wir praktisch durch die Verbesserung der Technik dann plötzlich sagen,
übrigens,
wir verzichten auf diese
Prinzipien. Wir brauchen auch gar nicht glauben, dass das alle Probleme lösen würde, denn eine innere Haltung der Person würde ich durch diese Linse auch nicht bekommen. Ja, also da muss ich dann schon anfangen, Hirnströme zu messen. Vielleicht lässt sich da irgendwie feststellen, ob jemand vorsätzlich gehandelt hat oder nicht. Aber
richtig. Also wichtiger Punkt nochmal, Stichwort hier Zuschreibungsakt des Billigen und des Billigenden in Kauf nehmen. Es wäre aber doch dann schon so, dass wir zumindest die äußeren Indizien nochmals besser rekonstruieren könnten. Das Nachtatverhalten, all das über Unterordnungsverhältnis, wie hat sich das Ganze hochgeschaukelt, wie gefährlich war die Handlung, was hat er gesehen, also was hat der Täter gesehen, was hat das Opfer gesehen und wie ist dann sozusagen die Tat zustande
gekommen. Ja, und da müssen wir aber auch schnell aufpassen, dass wir nicht von einem, also dass wir den Maßstab des Vorsatzes nicht verschieben und dann sagen, naja, das hätte sich aber aufgedrängt, das hätte der wissen müssen, da müssen wir vorsichtig sein.
Ja.
Und je mehr wir da in den Kopf des Täters gucken, auf einer tatsächlichen Ebene und nicht auf die, also auf das Wahrgenommene und nicht auf das Subjektive, desto mehr könnte aber passieren, dass wir das verschleifen. Und das darf natürlich nicht passieren.
Ja gut, dann hätten wir erstmal diesen Punkt
richtig spannend. Also
es bleibt
also richtig spannend.
Könnte man jetzt auch nochmal wirklich locker die nächsten 15 oder 20 Minuten darüber sprechen. Aber ich habe noch hier ein paar Sachen notiert. Weiterer Punkt, das war praktisch das Hologramm. Also da bin ich Zurück in die Zukunft 2 mit diesem Hai zu Beginn, der ja irgendwie nach Marty McFly schnappt. So bin ich drauf gekommen. Das gibt's wohl auch schon tatsächlich. Habe ich auf YouTube ein Video gesehen, in dem die irgendwie eine Werbung geschalten haben per Augmented Reality, also auf so einem Wartehäuschen. Da waren dann keine Werbeplakate drauf, beziehungsweise kein normales Plexiglas, sondern das waren durchsichtige Monitoren. Und wenn man dann in diesem Wartehäuschen irgendwie hier bei einer Bushaltestelle oder so da saß, dann saß praktisch durch diesen durchsichtigen Monitor so aus, da wurden dann Sachen draufgespielt, als würde da sich irgendetwas auf der Straße ereignen. Und ich habe mir da überlegt, wie ist das jetzt eigentlich, wenn das dann irgendwann so realistisch wird, wenn man sich irgendwelche PS5-Spiele zurzeit anguckt und sieht, wie high gerendert das ist und wie teilweise ultra-realistisch, fotorealistisch das aussieht, dann kann man sich das durchaus vorstellen, dass das auch technisch jetzt schon umsetzbar ist. Wie ist das dann eigentlich, wenn dann die Leute erschreckt werden? Also wenn dann irgendwie plötzlich hier irgendwie so ein Tiger irgendwie auf die Straße gespielt wird sozusagen und ich dann irgendwie einen Satz nach hinten mache und mir den Kopf anschlage.
Ganz kurz mal in die, also ja. ein Bogen in die Gegenwart oder in die jüngere Vergangenheit, also damit sowas nicht passiert, darf zum Beispiel das Licht der Allianz Arena, also die beleuchtbaren Stadions des FC Bayern, nur in einer gewissen Langsamkeit geändert werden, weil das ist ja direkt an der A9, damit die Autofahrer nicht von schnell wechselndem Licht abgelenkt werden, ja. Das ist ja noch viel geringer. Ja, genau. Das ist ja eigentlich noch viel geringer
als die Bayern, dass es die Bayern sind.
Jetzt sind wir wieder auf dünnem Eis.
Ja, Vorsicht.
Gut, dass wieder auf einer Wellenlänge
sind. Ja, heute steht 2-1, was das angeht.
Ja. Genau, aber das Problem ist, wir sind da, das ist ja noch viel niedrigschwelliger und da denkt man da schon drüber nach, was kann da passieren. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt dann irgendwie, man sieht da nicht, keine Ahnung, die duftende Pizza, die aus dem Ofen gezogen wird, sondern vielleicht wirbt ja vielleicht der Zoo und dann springt da auf einmal der Löwe aus dem in Anführungsstrichen Plakat.
Ja, oder der gleichnamige Schokoriegel.
Oh ja, genau.
Sehr vorsichtig ausgedrückt. Sehr
nicht schlecht, ja.
Ja, ich meine, da werden wahrscheinlich dann aber auch im Hinblick auf die Sorgfaltspflichten keine anderen Maßstäbe gelten, wie wir sie heute auch anlegen. Ja. Also letztlich, wenn das wirklich irgendwie tragisch oder zumindest irgendwie zu einer Verletzung führt, dann wird man eben gucken, wurden die Leute da ausreichend, sind die Leute das gewohnt? Was kann man praktisch an erlaubtem Risiko ansetzen? Welche Sorgfaltspflichten bestehen in so einer Übergangsphase? Muss man nicht vielleicht darauf hinweisen, auf dem Monitor das kenntlich machen? Und wenn man diesen Sorgfaltspflichten nachkommt, dann gilt halt das allgemeine Lebensrisiko oder bestimmte Lebensrisiken, die sich da vielleicht realisieren könnten. Aber im Übrigen vielleicht, wie gesagt, in dieser Übergangsphase, da wird man es vielleicht schwieriger haben und vielleicht auch die Messlatte höher setzen müssen, was die Sorgfaltspflichten angeht.
Man braucht da unbedingt auch nicht Augmented Reality dafür. Also es gibt in Erlangen so einen Laden, der Tauchzubehör anbietet. Und um auf sich aufmerksam zu machen, haben die immer an den Straßenrand eine Schaufensterpuppe im Neoprenanzug gestellt. Und es kam dort, bin wirklich mal voll in die Eisen gestiegen, weil ich dachte, da läuft jemand auf die Fahrbahn.
Okay.
Den mussten die jetzt schon weiter Richtung Geschäft hinstellen, weil das Autofahrer verwirrt hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da Augmented Reality-mäßig irgendetwas auf die Fahrbahn läuft, das kann ja nicht nur Leute, die in dem Bushäuschen stehen, absolut, sondern es kann ja wirklich den Straßenverkehr zum Erliegen bringen, ne? Zu Unfällen führen.
Da haben wir auch relativ strenge Anforderungen, was ja auch so Werbeplakate etc. angeht in Deutschland. Also wenn ich da an andere Länder denke, wenn man dann wie auf der Autobahn oder auf der Hauptstraße unterwegs ist, was da praktisch da alles runterhängt an Lichtern und an Werbeplakaten etc. Ja gut.
Finde ich auch total irritierend, gerade wenn man dann im Ausland in eine große Stadt irgendwie doch mit dem Auto fährt, man kennt sich sowieso nicht aus und sucht eigentlich den Weg und dann sieht man irgendwelche Plakate
zum Beispiel.
Was ist denn hier los?
Da fahre ich auch
ständig schlimmer. Mit dem Auto lang. Ja.
Vor allem da verwirrt mich das jedes Mal, da wäre ich auch wirklich schon mal fast überfahren worden, weil das ja mit der Richtung genau
umgekehrt ist. Ach so, ja.
Dass man immer erstmal nach links gucken und nicht nach rechts oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Ich habe noch eine coole dritte Konstellation im Kopf und zwar Iron Man. Ihr kennt Iron Man.
Hawaii. Bitte.
Ja, komm nicht wieder mit Hawaii. Ich meine Tony Stark.
Ja, natürlich.
Der in Avengers 2 leider, das kann man jetzt spoilern, im Endgame gestorben ist.
Wer jetzt glaubt, Mustafa hat sich strafbar gemacht, weil er euch das gesagt hat, der spult mal ganz zurück auf unsere allererste Folge. Auf
diese lächerliche erste
Folge. Da sprechen wir nämlich über den Spoiler-Alarm.
Genau. Und solche Anzüge sind ja schon scheinbar in der Entwicklung. Also es soll ja jetzt nicht der Iron Man Anzug, sondern Arbeitsanzüge beispielsweise, die ja hier es vereinfachen, sozusagen am Arbeitsplatz bestimmte schwere Dinge zu tragen, mit irgendwelchen so Hydrauliksystemen ausgestattet, so ein bisschen wie die Bionic Six, also alles, was so...
Oh, die kenne ich auch noch.
Jeder Student in der Examensvorbereitung wird sich sowas wünschen, wenn er dann mit Habersack und allen anderen Gesetzen da durch die Gegend läuft. Ja, ja.
Für den Arm zum Beispiel wäre es
auch so. Zum Schreiben.
Ja, durch das Repetitorium degenerieren ja die Muskeln, das weiß man ja. Man sitzt den ganzen Tag nur, man wird blass und krank und da ist so ein Exoskelett sicherlich ganz hilfreich.
Exoskelett, das war das Wort, das ich gesucht habe. Sehr schön. Und jetzt haben wir dieses Exoskelett auf. Ist das eigentlich ein gefährliches Werkzeug, wenn ich dann irgendwie jemandem ins Gesicht schlage?
Oder ist ja mein Arm dann, ne?
Also ja, eben.
Einfach nur Körperteil.
Eben, das ist doch nur ein Körperteil.
Ja, den Streit kennen wir. Also den kennen wir auch ohne besondere Technologien, wo dann immer in den Lehrbüchern dann vom Profiboxer oder vom Karate-Schläger die Rede ist mit seiner austrainierten Faust. Also da haben
ich stelle mir mal den Hochschullehrer vor, der so Angst vor diesen Personen
hat. Ja, genau. Genau, das waren früher immer die coolen Jungs und ja, das sind dann die alten Ordinarien, die dann noch
ihre. Die saßen im Bus immer hinten auch und so, ne?
Ja. Und ja, da streitet man sich ja tatsächlich darum, ob das ein gefährliches Werkzeug sein kann, also diese hart trainierte Faust des Profiboxers. Und ja, die Rechtsprechung, glaube ich, hat da eine sehr eindeutige Meinung, oder?
Ja.
Zum Exoskelett?
Also hinsichtlich des Körperteils ist klar, das ist kein gefährliches Werkzeug, weil immer ein sozusagen gegenständliches Plus erforderlich ist. Werkzeug bedeutet immer, dass etwas Zusätzliches, Stoffliches eingesetzt wird. Also der Körper selbst.
Boxhandschuh.
Genau, oder ja.
Aber gut, der Handschuh an sich ist ja, der soll ja gerade nicht dazu geeignet sein. Ne? Also der Handschuh an sich fordert es ja. Ja, man weiß das nie so genau bei dir.
Ich find's cool, wie bei diesen Zeichentrickserien oder Cartoons mit diesem Boxhandschuh und dann machen die noch so ein Hufeisen rein. Also, und dann schlagen
die nochmals. Aber jetzt muss ich an der Stelle intervenieren. Ja. Es gab tatsächlich den Fall vom gedopten Profiboxer, der Felix Sturm, der wegen Körperverletzung sogar angeklagt worden und auch verurteilt wurde, weil der gedopt war, geboxt hat, Einwilligung ist weggefallen. Frage, ist der Boxhandschuh, das wurde erörtert, ob das ein gefährliches Werkzeug ist. Ich meine eigentlich...
Aber es mildert das doch eher ab, oder?
Ja. Genau, da habe ich recherchiert. Also das habe ich nicht vorbereitet für heute.
Okay.
Dass nämlich die Schlagwirkung, also die Kraft erhöht wird, Physik, weil halt wegen des Eigengewichts, das ist ein paar Unzen schwer, erhöht sich um, was weiß ich, ein paar 10 Kilo.
Ach so.
Ja.
Ach so, also es ist nicht so, dass es sozusagen weniger.
Die physische Kraft wird erhöht. Das Einzige, was halt ist, dass halt die Verletzungsgefahr für den Schlagenden wegen der Knöchel und so weiter, das verringert sich.
Okay, aber die Verletzungsgefahr trotz allem für den Geschlagenen, die erhöht sich dann.
Genau, das Einzige, was der vielleicht nicht bekommen kann, ist vielleicht ein Cut oder so. Das ist dann ein bisschen schwieriger, weil die Oberfläche ja weicher ist, ne?
Okay. Das hat ja dann auch die wunderbare Folge, dass ich, wenn ich mir jetzt einen Boxer vorstelle, der nach dem Training irgendwo was klaut, hat aber seine Boxhandschuhe am Rucksack hängen, dann einen Diebstahl mit Waffen, einem gefährlichen Werkzeug begeht.
Genau. Da müssen wir aber auch sagen, ich meine... Jetzt mal weg vom Exoskelett. Alles, was ich sozusagen da irgendwie um meinen Arm binden könnte, sagen wir mal, wir haben so ein relativ primitives Exoskelett selber praktisch gebastelt und haben da irgendwelche Messer uns dran getackert oder was auch immer und gehen dann auf die Leute damit los, da hätten wir ja auch kein Problem, letztlich ein gefährliches Werkzeug
anzugeben. Ja. Die Fälle gibt es auch in der Rechtsprechung, dass jemand mit einem Gipsarm einen anderen verkloppt hat.
Ja, gut, aber das ist auch eingängig, ne? Aber jetzt, Achtung, zurück in die Zukunft, nämlich zu den Exoskelettfällen. Wow.
Wirklich top überleitet.
Ja, nicht schlecht, ne? Ja. Also, wieder zurück zum Exoskelett. Wie würde das denn ein Gericht entscheiden, Mustafa? Was glaubst du denn? Oder Henning?
Also ich würde, wie gesagt, wenn dann die besondere Kraft praktisch ausgenutzt wird, des Exoskeletts, und das dann zu einer erhöhten Gefahr...
Also nicht nur das Material, wir haben dann auf einmal Eisen, sondern auch diese hydraulische Wirkung.
Genau. Dass das sozusagen in Kumulation jedenfalls schon dazu führt, zu sagen, das ist ein gefährliches Werkzeug. Interessant wäre es, wie ist es eigentlich, wenn der andere auch über solch ein Exoskelett verfügt, aber das ändert ja letztlich nichts daran, dass der Täter praktisch ein gefährliches Werkzeug verwendet. Also wir würden ja auch nicht beim 224 heute sagen, ja, wenn der andere auch ein Messer hat, dann ist es praktisch kein gefährliches
Werkzeug mehr. Fairer Kampf. Keiner mischt sich ein.
Genau. Einen habe ich noch.
Ja, okay.
Also kein Witz, sondern wirklich hier als Konstellation Diebstahl. Und Man hat ja davon sicherlich auch schon gehört, dass die großen Paketdienste und wie nennt man die Online-Händler?
Ja, die Zusteller.
Und genau, ja. Dass die jetzt dazu übergehen, um möglichst schnell praktisch die Ware zu liefern, Drohnen zu verwenden.
So Expressversand momentan noch.
Genau. Ne?
So Express-Expressversand.
Genau. Also die Frage eben, wie wäre das eigentlich da, wenn ich irgendwie so eine Drohne in der Luft irgendwie umprogrammieren, irgendwie hacken könnte? Das ist mir so jetzt eingefallen. Ich bin auch da wieder über eine Folge bei Black Mirror darauf gekommen, weil da auch irgendwie Drohnen zum Einsatz kamen. Und da eben die Frage, ja, ist das irgendwie, wenn ich jetzt so eine einfache Paketdrohne abfange, ist das irgendwie so ein Diebstahl, beziehungsweise besonders schwerer Fall des Diebstahls? Naja, was ist eigentlich, wenn ich Drohnen benutze, um zu stehlen? Also es sind ja zwei unterschiedliche Fälle.
Also aber machen wir mal den ersten Fall. Ich würde erstmal sagen, wenn du die Drohne umprogrammierst und dich da reinhackst, dann sind wir auf jeden Fall im Bereich der Datendelikte. Also dann wären wir 202a, 202b, irgendwo in diesem Bereich, also vor allem wenn es um den Hacking-Vorgang geht im 202a, vielleicht auch in der Computersabotage. Das kommt dann natürlich auf den Einzelfall und auf die Ausgestaltung des Programms und deines Vorgehens natürlich an. Zum Diebstahl selbst, naja, die Wegnahme ist ja nicht definiert als du musst mit deiner Hand dorthin greifen, sondern du kannst ja auch durch einen elektronischen Vorgang möglicherweise Gewahrsam brechen und neuen begründen. Denn ab dem Moment, wo du dich da reingehackt hast und das Ding selbst steuerst, würde ich sagen, hast du die tatsächliche Sachherrschaft über die Drohne und das Paket, oder?
Ja, das würde ich auch eigentlich so sehen.
Und was ist, wenn sozusagen ich die Drohne so programmiere, dass sie das Paket fallen lässt? Ist es dann nicht so, dass praktisch der Gewahrsam zwischenzeitlich verlustig geht?
Naja, also zumindest, du hast dann erstmal, naja, ich würde sagen, für eine juristische Sekunde hast du den Gewahrsam, weil du derjenige bist, der tatsächlich die Sachherrschaft ausübt und sagt, gut, fall halt runter, oder? Mhm.
Also, ja, also das ist streitbar. Ich glaube, man könnte aber sicherlich den Fall schon so konstruieren, dass eben zwischenzeitlich der Gewahrsam schlicht verloren geht und man dann sozusagen diese Situation lediglich ausnutzt. Und wenn man diese Situation lediglich ausnutzt, dann wäre es ja nur noch eine Unterschlagung, weil man ja dann gar keinen fremden Gewahrsam mehr bricht. Wobei man sich natürlich überlegen könnte, wie das eigentlich so im Normalfall des Diebstahls wäre. Kann ich das irgendwie so strecken? Also gibt es diese Möglichkeit, dass ich erstmal sage, ich bringe jemanden dazu, dass er praktisch den Gewahrsam verliert, begründe aber nicht unmittelbar neuen tätereigenen Gewahrsam?
Das also ist, wenn wir es mal schwierig. So ein bisschen übertragen und sagen, okay, der Paketfahrer hat auf seiner Sackkarre 10 Pakete und lässt die unten stehen, während er gerade das eine Paket eben in den zweiten Stock trägt, dann würde man ja immer noch von gelockertem Gewahrsam ausgehen, oder? Also man sagt ja nicht, dass der kein Gewahrsam mehr dran hat, weil die Pakete jetzt unten vor der Tür stehen fürs Nachbarhaus.
Also wie gesagt, ich denke mal, da kann man beides gut vertreten, aber es erscheint mir auch schon, gerade im Hinblick darauf, dass der Begriff der Wegnahme ja auch solch einer extensiveren Deutung offen steht, weil wir auch mit dem Gewahrsamsbegriff arbeiten und den ja auch sonst immer sehr sozial, normativ bestimmen und auch die Gewahrsamsverhältnisse dementsprechend rekonstruieren, dass in solch einer Konstellation auch durchaus unmittelbar ein Diebstahl angenommen werden könnte. Wie war es mit dem umgekehrten Fall? Also was ist eigentlich, wenn ich eine Drohne verwende für den Diebstahl? Ist dann das irgendwie, würden sich da irgendwelche Besonderheiten ergeben? Vielleicht im Hinblick auf den besonders schweren Fall?
Also erfasst werden würde es, denke ich schon. Also man kann ja technische Leistungen einem Menschen zurechnen. Das ist, denke ich mal, recht unproblematisch. Im Übrigen tun wir das ja hinsichtlich unserer liebsten Freunde der Haustiere ja auch. Also wenn ich meinen Hund abrichte und dem zum Beispiel hetze auf jemanden, dann rechne ich natürlich auch die Bisse, die er dann tätigt, rechne ich mir dann zu. Das ist eine gefährliche Körperverletzung. Obwohl natürlich der Hund sich in dem Moment dazu entscheidet und den Biss durchführt. Also
ja, ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise eine Angelrute oder so verwenden würde, um die dann irgendwie so, ne, und dann praktisch, dann hätte ich ja auch eine Wegnahme. Das meine ich gar nicht als Problem.
Ich wollte nur, mein erster Gedanke war nämlich nicht der Hund, sondern der Affe, der Hangover-Affe, der dann irgendwie die Drogen stiehlt und so, ne?
Okay, ja, also es wird in beiden Fällen wohl, wenn ich das dann so mache, könnte ich wohl so eine Art verlängerten Arm, das muss es dann keine mittelbare Täterschaft sein, sondern einfach eben ein Instrument für die Wegnahme. Das erscheint mir auch unproblematisch. Was ich aber im Kopf hatte, wenn ich jetzt beispielsweise mit der Drohne in einen geschützten Raum sozusagen, mich mit der Drohne in einen geschützten Raum begebe, könnten wir hier vielleicht den 243 Absatz 1 Nummer 1 bejahen, weil ja grundsätzlich der 243 momentan, so wie er formuliert ist, eher auf das Eindringen durch natürliche Personen zugeschnitten ist. Das ist sozusagen so ein bisschen, da hätte ich da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem besonders schweren Fall.
Ich würde den eher ablehnen, weil das wirklich darauf zugeschnitten ist, ja. Ja,
es geht also auch, wenn du mit einem Magnet oder so irgendetwas rausholst, aber nicht in diesen Raum eindringst. Also es geht ja gerade nicht darum, dass du es irgendwo herausstiehlst, sondern dass du dafür hineingehst. Würde ich sagen, dass auch wenn du selber nicht reingehst, das nicht erfüllt ist. Es ist vielleicht anders, wenn du mit deinem Exoskelett reingreifst, dann müssen wir es vielleicht wieder anders zurechnen. Ja.
Ich finde es cool, man könnte das wirklich so, also es beruhigt mich irgendwie, dass diese klassischen Klausurprobleme eigentlich dann auch in Zukunft weiterhin auftreten.
Hast du sonst Angst um deinen Job?
Die Fälle werden also nicht
ausgehen. Beispiel auch jetzt mit dem, das vielleicht noch zum Schluss, Sicherungsetikett. Man könnte ja den Fall auch so beispielsweise schildern, dass diese ganzen Pakete getraced werden und ob das dann sozusagen, ob das dann dazu führt, dass diese Pakete gegen die Wegnahme besonders gesichert sind, sind sie ja nicht, weil ja dann so ein Tracing praktisch nur die Rückabwicklung beziehungsweise das Zurückholen des Gewahrsams ermöglichen soll, aber nicht eben
die Wegnahme
verhindert. Ja. Also das lässt sich, glaube ich, alles machen. Gut, jetzt haben wir wirklich schöne 30 Minuten, bisschen sinniert über die Zukunft. Ich glaube, das sollten wir irgendwann mal nochmal machen, weil
da
gibt es ganz viele noch weitere Spielplätze.
Unbedingt, gerne auch wieder mit unserem lieben Gast.
Ja, gerne, immer wieder.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Crema oder wie machen wir das heute?
Ja, ich würde sagen, heute gibt es dann mal keine Crema, weil das war doch eigentlich nur Kaffeesatzleserei, oder? Wow!
Sehr gut. Ein wunderbarer, ja, Karlauer möchte ich fast nicht sagen, weil der war zu gut, von unserem lieben Gast Henning Lorenz. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke,
Mann. Ja, wirklich schön. Komm gerne bald mal wieder. Und
pass auf dich
auf. Feedback, gesund. Anregungen und so weiter, wie immer, japodcast@fallen.de oder in unsere DMs leiten, Instagram @räuberischerespresso.
Jo.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.